Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft.
Heute bei «Apropos» der NATO-Gipfel in Vilnius. Am Dienstag und am Mittwoch haben sich in der Hauptstadt von Litauen die Staatschefs von 31 Ländern der NATO getroffen. Nur wenige hundert Kilometer vom Krieg entfernt hat das Militärbündnis der westlichen Länder darüber diskutiert, wie es mit der Ukraine weitergehen soll. Und für ein 32. Mitglied ist jetzt der Weg frei, nämlich für Schweden. Ein Land, das wie die Schweiz lang neutral war. Was sind die grossen Diskussionen der letzten Tage? Und wie geht es jetzt nach dem NATO-Gipfel weiter? Eine Zusammenfassung der letzten Tage gibt es vom EU-Korrespondent Stefan Israel. Er ist eigentlich in Brüssel, aber jetzt gerade am NATO-Gipfel. Entsprechend sind wir auch telefonisch miteinander verbunden. Hallo Stefan.
Hallo Mirja.
Stefan, der NATO-Gipfel der findet ja jedes Jahr statt. Und jedes Jahr sind die ganz grossen Namen aus der Weltpolitik dabei. Das Jahr zum Beispiel der Joe Biden, der Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, der Olaf Scholz, der Recep Tayyip Erdogan und so weiter. Welche grossen Fragen sind das Jahr im Raum gestanden?
Gut, das Jahr ist natürlich eindeutig die Ukraine stark im Fokus gewesen. Der Präsident Zelensky ist ja auch am Dienstagabend schon angereist, hat einen grossen Auftritt gehabt auf einem öffentlichen Platz, was dann auch eine Art Premiere war, muss man sagen, zusammen mit seiner Frau in der litauischen Hauptstadt. Und am Mittwoch hat er dann am eigentlichen Gipfel bzw. an einem speziellen Format zwischen der NATO und der Ukraine teilgenommen. Weiteres wichtiges Thema, vielleicht im Schatten, aber eigentlich längerfristig fast noch wichtiger, ist die neue Organisation oder Aufstellung von der NATO. Im Jargon ist strebt von einem New Force Model. Konkret ist es eigentlich die Rückkehr zur Territorialverteidigung. Also lange hat ja die NATO sozusagen die Out-of-Area-Einsätze, wie man gesagt hat im Jargon, also Einsätze fern vom Bündnisgebiet in Afghanistan zum Beispiel ausgeführt. Und die Auffassung war nach dem Kalten Krieg, ja, es gibt eigentlich keine Bedrohung mehr, oder, für die NATO-Staaten. Es gibt keinen Feind mehr. Man hat ja mit Russland auch eine Art Partnerschaft abgeschlossen und planen kann längerfristig. Und jetzt, ja, eben seit dem Solangriff eigentlich von Russland auf die Ukraine, ist man jetzt zurückgekehrt zu dieser Territorialverteidigung, wie man sie eigentlich im Kalten Krieg gekannt hat. Und weiteres Thema, ein Stück weit verknüpft mit dem, das kostet natürlich alles Geld. Bis jetzt hat NATO-Staat das Ziel gehabt, dass jedes Mitglied mindestens 2% von seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben ausgibt. Ich glaube, die Schweiz ist übrigens ungefähr bei 1%, nur so zum Vergleich. Mhm. Und das Ziel wird jetzt auch geändert. Es soll jetzt nicht das Ziel mehr sein, sondern Mindestgröße, also mindestens 2%. Wobei eben, das ist ein bisschen relativ, weil bis jetzt schon eigentlich nur ein Drittel von der 31 bis jetzt NATO-Staaten schon das kleinere Ziel von 2% überhaupt erreicht haben. Vielleicht kann man sagen, zum Vergleich, es ist immer noch sehr viel weniger als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieg. Deutschland zum Beispiel hat damals, also Westdeutschland muss man sagen, hat damals 3,5% von der Wirtschaftsleistung für Verteidigung gegeben.
Die Entscheidung, die steht also sehr stark auch im Zeichen von dieser neuen Bedrohungslage.
Absolut. Also du hast gesagt, eben, wir sind da wenige hundert Kilometer von der Ukraine entfernt, aber noch näher ist eigentlich Belarus oder Weißrussland, wie man früher gesagt hat. Und in die andere Richtung ist die russische Enklave Kaliningrad. Das ist ungefähr 60 Kilometer. Das ist die Stelle, wo eigentlich das Bündnis besonders verletzlich ist. Das sind ungefähr 60 Kilometer zwischen Kaliningrad und Belarus, wo Bündnisgebiete sind. Also ich muss sich vorstellen, nördlich sind dann die drei baltischen Staaten und südlich Polen. Also das ist sehr, sagen wir, ein dünner Korridor, wo jetzt, sagen wir, russische Truppen müssen nur durchspazieren, und die drei baltischen Staaten wären praktisch abgeschnitten und auch letztlich eigentlich nicht zu verteidigen jetzt von der NATO.
Du hast die Erhöhung vom Verteidigungsbudget angesprochen auf 2%. Was würde das konkret bedeuten?
Ja gut, das ist ein Prozess, der teilweise schon im Gang ist. 2014 hat ja Russland Krim schon annektiert und ist teilweise im Osten von der Ukraine einmarschiert oder hat dort Truppen geschickt. Also dort hat schon langsam die Trendwende stattgefunden. Man hat ja vorher immer von der Friedensdividende geredet, also nach dem Kalten Krieg. Wir haben alle gespart, ihre Verteidigungsbudgets zusammengehört, weil man gemeint hat, man braucht eigentlich nicht mehr so grosse Truppen sicher. Nicht mehr so, die Schweiz hat das ja auch mitgemacht. Ich glaube, wenn man mal 600'000 Soldaten kann, heute sind wir noch irgendwie mobilisierbar. Wir sind irgendwie noch bei 150 oder so, wenn wir enttäuschen, oder weniger. Und ähnlich ist natürlich auch sowieso in der NATO vorangegangen. Man hat ja für die Einsätze eben wie in Afghanistan nicht so riesige Stände hergebracht, sondern eher kleinere, mobile Truppen, also so mehrere 10'000 vielleicht. Und jetzt die Umstellung kostet natürlich viel Geld und das hat schon 2014 angefangen, dass Schritt für Schritt die Staaten haben angefangen, ihre Verteidigungsbudgets langsam wieder hochzufahren. Und das wird jetzt sicher noch, solange zumindest der Krieg von Russland in der Ukraine andauert, wird das sicher in dieser Richtung weitergehen.
Die Verteidigungsbudgets, die sind ja ein Stück weit eben auch so ein Gradmesser davon, in welcher Bedrohungslage sich die NATO auch fühlt. Du hast gesagt, während der Zeit des Kalten Krieges waren sie noch höher gewesen. Zeichnet sich ab, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch erhöhen wird?
Ja gut, das ist jetzt sehr spekulativ. Also es wird sicher in die Richtung gehen, aber ob das genau die Höhe erreicht, man weiß ja nicht, wie lange, wie gesagt, der Krieg jetzt von Russland in der Ukraine noch andauert, wie das endet, wie dann die Situation sein wird. Also es gibt sehr viele Unbekannte. Man muss natürlich auch sagen, dass die Art von Kriegsführung heute doch ziemlich anders ist. Also im Kalten Krieg ist es eine Kombination von sehr klassisch traditionell, eben wie man sieht in der Ukraine, mit Grabenkämpfen, Panzer, Minenfelder und so weiter. Aber gleichzeitig haben wir die ganzen neuen Leiterelemente von künstlicher Intelligenz, Satellitenüberwachung aus dem Weltraum, Desinformation, hybride Kriegsführung. Also es ist sehr viel komplexer geworden. Von dort her ist es letztlich auch schwer zu vergleichen.
Es geht gerade weiter nach der Werbung.
Ich bin Karin Frey. Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einmal im Monat mit verschiedensten Gästen über Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Das Wort kommen alle, von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Hören Sie rein, «Energy Voices» auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie.
Schauen wir doch mal noch die Situation der Ukraine an. Du hast schon gesagt, vor dem NATO-Treffen hat Volodymyr Zelensky sehr konkrete Forderungen gehabt, die er auch mitgenommen hat nach Vilnius. Was für Dinge sind das gewesen?
Ja, er hat sich ganz klar ein Signal erhofft, erwünscht. Vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Beitrittstermin. Das ist natürlich schwierig, wenn ein Krieg tobt, dass man sagt, ja, am 1. Januar, weiß nicht, 2025 kann die Ukraine beitreten. Das ist sicher nicht realistisch gewesen, aber vielleicht der Fahrplan. Zum Beispiel, dass man gesagt hätte, ja, man redet mit der Ukraine über Beitritt ab einem Waffenstillstand oder Friedensschluss. Also eine klare Zusage, dass das dann auf dem Tisch ist. Man muss vielleicht vorausschicken, dass die NATO der Ukraine eigentlich schon vor langer Zeit Perspektive zumindest von einem Beitritt in Aussicht gestellt hat. Das war nämlich 2008. Interessanterweise sind es damals die USA, die gedrängt haben, eben die Ukraine möglichst schnell aufzunehmen. In Bukarest hat damals der Gipfel stattgefunden. Und Deutschland und Frankreich, damals Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, haben argumentiert, nein, das ist viel zu gefährlich, wir wollen nicht Putin provozieren, also das ist jetzt kein gutes Signal. Und man hat das dann sehr, sagen wir mal, so auf die lange Bank geschoben, weil man gesagt hat, ja, die Ukraine kann vielleicht irgendwann mal beitreten, aber wann und unter welchen Umständen. Hat man offen gelassen. Und eben da hat jetzt Zelensky gehofft, dass er ein Signal bekommt, das über die sehr vage Zusage von 2008 rausgeht. Da ist er letztlich, ja, muss man sagen, enttäuscht worden. Also die Sprachregelung ist sehr vage geblieben. Und gut, es hat auch noch andere Forderungen oder Erwartungen natürlich gehabt, was Unterstützung betrifft. Da ist die Frage von Sicherheitsgarantien im Raum. Also da hat es ja verschiedene Überlegungen gegeben, dass man eben dann der Ukraine anstatt Mitgliedschaft Mitgliedstaaten, einzelne Staaten, eben, das können auch wiederum nicht NATO selber machen, sondern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA hauptsächlich. Da rede ich auch von einer Garantie von der G7-Staaten, also der 7 grössten Industrieländer, die sozusagen die Ukraine einsetzen eben, würde zusichern, dass sie kontinuierlich mit Ausrüstung, Munition und so weiter unterstützen, dass sich eben kann behaupten gegenüber Russland, aber auch längerfristig, sagen wir nach einem Waffenstillstand sicherstellen, dass Russland die Ukraine nicht nochmal angreift.
Aber bei der grössten Forderung sozusagen, dass es mit dem Beitritt zu der NATO würde weitergehen, dort hätte er eigentlich müssen mit leeren Händen jetzt heimgehen.
Ja, das kann man sagen. Also er hat im ersten Moment zumindest sehr enttäuscht reagiert, was ja letztlich auch verständlich ist. Also er steht unter massivem Druck daheim, eben mit dieser Gegenoffensive, wo man nicht genau weiss, wie erfolgreich oder wie schnell die erfolgreich sein wird und was das Ergebnis sein wird. Also er hat sich sicher deutlichere Signale erhofft. Ich muss sagen, eben innerhalb der NATO sind Meinungen stark auseinandergegangen. Man hat einerseits ja die Osteuropäer, wo natürlich auch, kann man sagen, die Bedrohung durch Russland vielleicht auch aus historischen Gründen zum Teil kennen, weil sie ja besetzt sind oder annektiert, jetzt im Fall von den baltischen Staaten. Und es hat massive Deportationen gegeben, von Litauen zum Beispiel Richtung Sibirien. Also für die ist das sehr präsent und die haben eigentlich gefunden, ja, die Ukraine müsste unbedingt möglichst rasch aufgenommen werden, am besten ja, so bald wie möglich. Polen sicher gehört auch zu der Gruppe, Frankreich, Emmanuel Macron hat sich kürzlich auch eigentlich in die Richtung bewegt von den Osteuropäern. Auf der anderen Seite interessanterweise das mal die USA, der Joe Biden, der sehr zurückhaltend argumentiert hat. Er hat gesagt, wir können jetzt nicht mit einem Krieg über Aufnahmen reden, weil sozusagen man dann direkt in Konfrontation mit Russland, mit dem Putin würde reinlaufen und eben einen dritten Weltkrieg würde provozieren. Und sozusagen im Windschatten von der Argumentation ist sicher auch der Olaf Scholz unterwegs, wo ähnlich argumentiert hat und jetzt den Fokus stärker eben auf die Sicherheitsgarantien geleitet hat. Und der Frage zu einem Beitrittsverfahren oder Fahrplan im Hinblick auf den Beitritt eher ausgewichen ist.
Was bedeutet denn die Sicherheitsgarantie, die du jetzt angesprochen hast? Was bedeutet die konkret?
Ja, das ist eine gute Frage, weil letztlich die Ukraine hat eigentlich mit Sicherheitsgarantien oder Zusagen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, 1996 hat die Ukraine ist ja Teil von der Sowjetunion gewesen und hat auch Atomwaffen auf ihrem Gebiet. Hat hier im Gegenzug zu dem sogenannten Budapester Memorandum, hat das geheißen, die abgegeben an Russland. Und im Gegenzug haben die Ukraine sozusagen territoriale Integrität versprochen, die zu schützen, zu respektieren, Souveränität und so weiter. Und das hat sich ja jetzt eigentlich als leere Worthülle erwiesen. Und dann war die Diskussion noch über das sogenannte Israel-Modell. Also Israel hat ja so eine Art informelle Vereinbarung mit den USA, dass sie immer das neueste und das beste Kriegsgerät bekommen, damit sie sozusagen gegenüber ihrem eher findlichen Umfeld sich können behaupten. Dazu muss man sagen, dass das ja sehr teuer ist. Also das kostet, glaube ich, die USA irgendwie 4 Milliarden im Jahr. Und dann muss man ja daran denken, die Ukraine muss dann nach einem Krieg auch wieder aufgebaut werden. Das wird eher eine sehr teure Angelegenheit. Und vielleicht der wichtigste Punkt ist, Israel hat ja auch Atomwaffen und kann sich eben natürlich ein wichtiger Faktor sicher von der Abschreckung gegenüber dem Iran. Und man wird jetzt nicht davon ausgehen, dass man jetzt der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellt, um bei dem Modell, Israel-Modell zu bleiben. Also das scheint doch sehr fragwürdig zu sein als Weg.
Wir haben über die Verteidigungsbudgets geredet, wir haben über die Ukraine geredet. Das andere grosse Thema war Schweden. Schweden wird das 32. Mitgliedsland der NATO. Es ist eigentlich ein neutrales Land, so wie die Schweiz lange Zeit war. Wie geht das zusammen, die Neutralität und jetzt der Beitritt zu der NATO?
Ich muss sagen, Schweden hat die Neutralität schon länger angefangen, sagen wir mal, sehr flexibel interpretieren. Spätestens mit der EU-Mitgliedschaft. Die EU hat ja auch so eine Art Beistandspflicht. Also wenn jetzt ein Land angegriffen würde, müssen die anderen zu Hilfe kommen. Dann hat Schweden sitzt eigentlich schon länger mit am Tisch bei den NATO-Treffen, informell. Also sind eigentlich immer eingeladen gewesen in den letzten Jahren bei Treffen von Verteidigungsministern und auch Staats- und Regierungschefs. Und dann muss man sagen, dass die Initiative jetzt für einen Beitritt ist, oder der Druck für einen Beitritt ist sicher in Finnland grösser gewesen, mit seiner sehr langen Grenze zu Russland. Ich glaube, es sind etwa 1300 Kilometer. Und dort hat einfach die Stimmung auch mit dem Moment vom russischen Angriffskrieg massiv gewechselt in der Bevölkerung, die früher ja eher nicht pro Beitritt war. Und im Moment, wo Finnland entschieden hat, in die NATO zu gehen, hat Schweden eigentlich rein, aus sicherheitspolitischen Überlegungen auch, weil sie ja da mit drin sind, eigentlich gar keine andere Wahl mehr gross jetzt als der Schritt auch zu gehen.
Finnland ist bereits NATO-Mitglied, jetzt auch noch Schweden. aus Sicht der skandinavischen Länder kann man das nachvollziehen, wieso sie sich den NATO-Beitritt gewünscht haben. Das hast du auch gerade gesagt. Inwiefern profitiert jetzt aber die NATO von diesen neuen Mitgliedsländern?
Also in Skandinavien ist ja bis jetzt nur Norwegen, also Dänemark natürlich, aber im hohen Norden sozusagen ist Norwegen schon langjähriges Mitglied oder Gründungsmitglied. Und von dort her ist jetzt natürlich die Aufstellung oder Konstellation ist für die NATO viel einfacher, besser. Also man kann sicher den ganzen nordeuropäischen Raum viel besser schützen und verteidigen. Und man hat auch, wie man sagt, im Jargon, die strategische Tiefe ist gewährleistet. Auch für das Baltikum, für die baltischen Staaten ist das sicher eine gute Entwicklung jetzt für ihre Sicherheit. Man redet jetzt auch, also die ganze Ostsee ist jetzt eigentlich umgeben von NATO-Staaten. Also das ist jetzt sozusagen das NATO-Meer, wie es intern heisst. Also da, und die Ostsee ist ja bekanntlich, verlaufen da viele Pipelines, Datenkabel und so weiter. Also das ist sicher auch eine interessante Entwicklung jetzt aus der Sicht von der NATO, wo eben ihren Schutz sicher vereinfacht.
Stefan, das NATO-Treffen, das findet ja jedes Jahr oder fast jedes Jahr statt. Die letzten Jahre sind sehr stark im Zeichen vom Ukraine-Krieg gestanden. Wie hat der Krieg eigentlich so ganz grundsätzlich die NATO verändert?
Ja, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo eben die NATO irgendwie, wo es auch Fragen gab, ja, braucht es NATO noch? Hat die überhaupt Existenzberechtigung? Das war natürlich eben gewesen, nach dem Ende des Kalten Krieges für lange Zeit. Dann ist 9/11 gekommen, also die Terroranschläge in den USA. Dann ist die Phase gekommen mit den Einsätzen weit außerhalb des eigentlichen Bündnisgebiets, eben in Afghanistan zum Beispiel. Und jetzt kann man sagen, ja, vielleicht zynisch gesagt, die NATO hat wieder eine Art Existenzberechtigung gefunden. Putin hat auch ihr verholfen zu neuen Mitgliedern, könnte man auch sagen, leicht zynisch. Also Schweden und Finnland wären sicher ohne den Krieg in der Ukraine nie beitreten. Also die NATO ist die letzten Jahre auf dem Balkan gewachsen, also mit Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Also von dort her hat die NATO durch das sicher wieder viel mehr Bedeutung bekommen. Ich habe, glaube, erwähnt, dass das mal auch jetzt Status Südostasien dabei gewesen sind, also Japan, Australien. Es ist so eine Art Bündnis auch von den westlichen Demokratien, wo sich versucht, irgendwie gegenüber den autoritären Regimes oder Autokratien, sagen wir mal, in China und Russland zusammenzutun auf eine Art und zu behaupten. China war ja auch beim letzten Gipfel in Madrid ist das Thema gewesen, erstmal als strategische Herausforderung, glaube ich, Formulierung gewesen. Also nicht als Feind, aber als mögliche potenzielle Bedrohung definiert worden.
Was geht das alles, was bei der NATO diskutiert wird, eigentlich die Schweiz an?
Ja, gute Frage. Also es hat Zeiten gegeben, wo wir durchaus manchmal auch bei so Treffen dabei gewesen sind. Ich kann mich erinnern, einmal zum Beispiel 2014, das war nach der Krim-Annexion durch Russland, ist Didier Burkhalter damals dabei gewesen, allerdings auch mit dem Hut vom OSZE-Vorsitz damals. Es hat ja auch das Format von PFP, also Partnership for Peace, also so eine Art Trainingslager für mögliche spätere NATO-Mitglieder. Das hat damals der Bundesrat Adolf Ogi vor sehr langer Zeit hat das forciert, dass die Schweiz dort mitmacht. Dort sind wir zusammen eben damals noch gewesen, natürlich immer noch mit Österreich, aber auch mit Schweden, Finnland, aber auch eben die Ukraine ist dort dabei gewesen, Russland sogar ursprünglich. Usbekistan, Zentralasiatische Republik. Und das ist so eine Art Club von verfreundeten NATO-Staaten, die der NATO nachstehen und auch eben versuchen, möglichst ihre Armee kompatibel zu halten. Eben Interoperabilität ist ein Schlagwort, also eben das im Kriegsfall, dass man kann, miteinander kommunizieren und kooperieren. Und dort hat die Schweiz sich immer beteiligt, auch mit verschiedenen Ausbildungsprogramm zum Beispiel, da geht es manchmal schon um so Sachen wie demokratische Kontrolle von Streitkräften. Das ist natürlich gerade bei der Aufnahme von den osteuropäischen Staaten ein grosses Thema gewesen. Aber das ist doch ein Stück weit eingeschlafen und zusammen mit Österreich sind wir jetzt und vielleicht noch Irland sind wir jetzt die Einzigen, die da nicht mit am Tisch sitzen. Wenn es um Sicherheit in Europa geht und ja, das ist vielleicht eine Frage, die man sich längerfristig überlegen muss, ob das eine gute Position ist. Es hat ja kürzlich einen US-Botschafter in der Schweiz, glaube ich, gegeben, der gesagt hat, NATO sei wie ein Donut und das Loch drin in der Mitte, das sei die Schweiz. Österreich hat er nicht erwähnt. Aber ja, das ist so ein bisschen unsere Position in dem Ganzen. Und wir haben ja die Diskussion über die Neutralität immer mal wieder. Das ist natürlich eine Frage, die sicher politisch irgendwann mal diskutiert werden muss.
Danke vielmals, Stefan, für die Einordnungen.
Danke dir, Miriam.
Wer noch alles nachlesen will, rund um den NATO-Gipfel, das Wichtigste, das die letzten Tage diskutiert wurde, ist, wir verlinken auch noch Beiträge im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von «Apropos», die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.